Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und der Podcast-Fluch hat ein kleines bisschen zugeschlagen. Die Ankündigung, dass der BOPB Biarritz Olympique Pays Basque zum Verkauf steht, kam eine halbe Stunde nach Aufnahmeende ungefähr. Aber wir holen das natürlich heute nach, das mit euch zu besprechen. Und mit wir meine ich natürlich mich und Oskar. Schöne Grüße nach Brief.
Schöne Grüße nach Berlin. Und Marc, hast du dich entschieden? Schlägst du denn zu für 1 Euro?
Es ist natürlich schon ein schnapper Angebot, aber die Freundin sagt leider nein. Es ist schon ein schnapper Angebot. Ich find's,
für einen symbolischen Euro, da kann man eigentlich nicht nein sagen. Vor allem, da du ja ziemlich großer Biarritz-Fan bist. Also.
Ja, also ich meine, man hat es ja über die letzten Jahre im Podcast hier durchaus mitbekommen. Es ist eine gewisse Hassliebe, die ich gegenüber diesem Verein entwickelt habe, weil auf der einen Seite habe ich nichts gegen den Verein, nur gegen die Verantwortlichen. Aber im Gegenzug haben sie mir auch eine ganze Menge Content und Inhalte freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch ihr Fehlverhalten. Auch dazu kommen wir vielleicht nochmal ein kleines bisschen mehr zu sprechen. Haben sich ja noch eine kleine Schlägerei geliefert am Wochenende, aber kommen wir sicherlich noch zu. Ich meine, es gibt eine ganze Menge, über die man bei Biarritz reden könnte. Siehst du, erstmal fangen wir vielleicht erstmal damit an, sind auf dem Relegationsplatz, die Zukunft ist ja aktuell ein bisschen ungewiss. Siehst du denn überhaupt eine Zukunft für diesen Verein?
Also, ich würde es hoffen, einfach weil sie ja auch schon Spieler für die nächste Saison rekrutiert haben. Und ich glaube, der Standort ist vielleicht natürlich irgendwie schwer mit der Lokalkonkurrenz aus Bayonne. Ne, das ist der Kampf um Sponsoren sicherlich ziemlich groß. Aber ich glaube, es ist ein Traditionsverein, ein großer Name. Und wie gesagt, für 1 Euro, da kann man nicht viel falsch machen am Ende des Tages. Also ja, ich weiß nicht, wie viel Schulden der Verein hat. Wahrscheinlich schon ziemlich viel, wenn man den für einen symbolischen Euro verkauft. Aber gut, am Ende des Tages verkauft man dann für symbolische 50 Cent weiter. Dann hat man auch nur einen ganz kleinen Verlust gemacht.
Ich glaube tatsächlich, dass die finanzielle Situation, sie ist sicherlich nicht rosig. Aber ich glaube gar nicht mal, dass das der kritische Punkt war, weshalb sie das jetzt so gemacht haben. Mhm. Weil der Markt für Rugbyvereine, auch in Frankreich, ist nicht unendlich groß. Und es gab eine Reihe von Interessenten im letzten Jahr, die einer nach dem anderen, wir haben hier drüber geredet, in anderen Vereinen untergekommen sind. Und alle anderen Vereine, wo die Möglichkeit bestand, dort einzusteigen, auch diese Türen haben sich nach und nach geschlossen. Die Zukunft dieses Konsortiums im französischen Rugby war einfach nicht mehr rosig. Und sie haben sich im letzten Jahr verpokert, sie wollten 1 Million mehr rausschlagen. Da haben sich verpokert und jetzt ist eben der Punkt gekommen, wo es keine Zukunft für sie mehr gibt. Weil ich glaube, das Problem in Biarritz ist gar nicht mal, ja, du kannst darüber reden, dass das Stadion marode ist, du kannst darüber reden, dass die Trainingseinrichtungen nicht auf dem besten oder modernsten Stand der Dinge sind und das ein oder andere undichte Loch in der Decke haben, meinethalben. Aber das, was Biarritz in den letzten Jahren wirklich sehr geschadet hat, ist, dass sie alle oder bei jeder Gelegenheit alle Brücken verbrannt haben, die sie je hatten. Das zerrüttete Verhältnis zum Rathaus, das auch über Maïda Aristegui hinausgeht, die Bürgermeisterin, hat nicht geholfen. Es hat nicht geholfen, dass man mehrfach den Standort wechseln wollte. Erst San Sebastian, Donostia, dann Lille, dann wieder Donostia, was überhaupt nicht möglich war rechtlich, aber das ist eben das Problem, wenn du Investmentbanker als Eigentümer hast. Nichts gegen Investmentbanker, aber ist halt immer so eine Sache. Gut, bei den Gavis könnte man noch über ganz andere Dinge reden, zum Beispiel die engen Verbindungen, die rechtsextreme Szene, die identitäre Bewegung. Ich meine, sein Vater vom guten Jean Vincent hat seine Unterstützung für Zemmour im letzten Wahlkampf hier erst eingestellt, nachdem Zemmour bekannt gegeben hat, dass er in der Europäischen Union bleiben möchte, und das konnte er nicht akzeptieren. Es ist eine schwierige Gruppe Menschen. Auch ein Jean-Baptiste Aligier, der ja übrigens hongkongischer Nationalspieler ist, tut nichts zur Sache, ist nur ein Anführungszeichen Fun Fact. Investmentbanker bei einer chinesischen Investorengruppe, die ja unter anderem in Nizza und in Lichterfelde bei uns beim FC Victoria damals sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat. Auch deswegen nicht unbedingt allzu gut auf ihn zu sprechen. Ja, man kann eine ganze Menge kritisieren, ne? Aber der große Punkt ist eben, dass er sich wie eine Axt im Walde immer aufgeführt hat. Da wird die kritische Presse von Spielen und Pressekonferenzen ausgesperrt. Da wird die Bürgermeisterin, wenn sie kein neues Stadion finanziert für den Verein, öffentlich auf Facebook und persönlich angegangen. Da werden verurteilte Gewalttäter wie Mohamed Awas sehr gerne im eigenen Kader aufgenommen. Er hat sich nicht viele Freunde gemacht, und das ist, glaube ich, das größte Problem, was der Verein aktuell hat, diese ganzen Brücken wieder aufzubauen und die ganzen Beziehungen wieder zu kitten. Und ich glaube, wenn das tatsächlich passiert ist, dann kann der Verein auch wieder wachsen.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, was man halt nicht vergessen darf, Biarritz ist ein großer Name, ist eine tolle Marke, ja. Ist mit viel Tradition verbunden, hat auch eine tolle Hymne. Ja, ich mag die Hymne, also es ist eine sehr, sehr tolle Hymne. Ich kann mich auch erinnern, damals, als ich in Paris gespielt habe und Biarritz noch an der Top 14 war, haben wir uns auf das Spiel vorbereitet, und während des Trainings lief die ganze Zeit diese Hymne, weil uns gesagt wurde, läuft irgendwie auch auf der Tribüne. Das heißt, also wir haben dieses Au-Pa-Bio gehört, während wir einfach ganz normal trainiert haben, und den ganzen Tag. Also ich habe immer noch einen Ohrwurm davon.
Ist es das von, was sie auf die Melodie von Tina Turner geschrieben haben? War es das?
Gone Rugby, ja, genau.
Le Rugby Basket.
Ja. Genau das. Und das habe ich wirklich eine ganze Woche lang bestimmt 2 Stunden pro Tag hören müssen. Dementsprechend habe ich auch da eine ganz besondere Verbindung zu Biarritz. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, eine tolle Marke, toller Verein, hat viel Tradition. Ich denke, keiner würde sich auch darüber beschweren, das Derby Bayonne-Biarritz wieder zu haben. Ich glaube, wenn wir über Derbys reden, dann ist das wahrscheinlich so eins, was einem ja am ehesten einfällt, weil einfach auch die räumliche Nähe extrem gegeben ist. Ich weiß nicht, wie viele Fahrminuten, aber wahrscheinlich unter einer Stunde, 45 Minuten so, noch weniger.
Die Städte gehen fließend ineinander über. Also es sind 5 Kilometer, die beiden Stadien trennen.
Ja.
Das ist mit dem Auto, es ist keine Viertelstunde.
Also mehr Derby geht praktisch also gar nicht. Ja. Also dementsprechend, ich glaube, als Investment natürlich irgendwie schwer zu beurteilen, ohne jetzt die Bilanzen zu kennen. Aber wie gesagt, für 1 Euro, was kann man falsch machen? Und ich glaube, den Verein aufzubauen, warum nicht? Wenn es einen Rugby-Manager geben würde, dann würde ich es vielleicht versuchen.
Ich meine, natürlich, wenn sie absteigen, wird es wie für viele andere Vereine auch erstmal schwierig.
Aber davon ist ja jetzt bei Blick auf der Tabelle nicht auszugehen. Ich meine, 10 Punkte Vorsprung, es sind noch 8 Spiele zu spielen, da müsste jetzt noch einiges schief gehen.
Ja, meine Relegationsplatz kommt natürlich immer darauf an, da kann viel passieren in so einem Spiel. Das wissen sie ja selbst nur zugute, wie schnell sowas gehen kann. Aber ich meine, ich glaube schon, dass wahrscheinlich so ein Serge Blanco oder so, die werden ihren Verein nicht hängen lassen. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Von daher, ein Verein, der potenziell tatsächlich noch in dieses Relegationsspiel kommen könnte, etwas überraschend sicherlich, aber potenziell möglich, ist ja Hier Carqueraine, beziehungsweise der Rugby-Club Hier Carqueraine Lacroix. Wir hatten drüber geredet in unserer Blagnac-Folge, dass es um den Verein finanziell auch aktuell nicht so gut steht. Zwei Geschäftsmänner aus Draguignan tatsächlich, also einem weiteren Vorort im Großraum Toulon, beziehungsweise aus der Toulon-Provence-Métropole-Region, haben sich entschieden, den Verein zusätzlich zu übernehmen. werden weiter als Präsidenten von Draguignan eingesetzt sein und aber gleichzeitig 99% der Anteile an dem ACHCC übernehmen und dort ein weiteres kleines Rugby-Imperium aufbauen. Mal schauen, wie es weitergeht. Lassane, der FIKU-Club, wenn man so möchte, aktuell ja auch ein bisschen in Schieflage. Wäre tatsächlich eine spannende Sache, wenn Toulon oder der Rugby-Club Toulonnais dort auch noch irgendwie involviert wird, dass du wirklich diese Pipeline hast. Ist ja tatsächlich ja auch noch ein Partnerclub von Toulon. Da hätte man eine sehr spannende Kette an Möglichkeiten für junge Spieler. Aber das ist vielleicht auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es scheint zumindest erstmal so, als wäre es nicht der zweite Verein, der diese Saison pleite geht.
Was der ja dritte sehr gut, Cognac, was ja sehr gut sind ist.
Technisch gesehen. Ja.
Weiß man, wie viel die eingestiegen sind? Also ja. Wahrscheinlich jetzt nicht für einen Euro, oder? Schon ein bisschen mehr, ne?
Nee, ich glaube nicht, dass sie viel Geld bezahlt haben werden.
Okay.
Der Verein ist ja bei 200, also zwischen 200 und 400 Euro 1000 Miesen. Das ist nicht wenig Geld. Und ich glaube nicht, dass der bisherige Präsident, der sich ja schon am Anfang des Jahres zurückgezogen hat, der ja bisher als Mäzen aufgetreten ist, die an dieser Stelle groß Steine in den Weg gelegt haben wird. Ich glaube, das wird ein relativ fließender Übergang gewesen sein.
Okay.
Aber weiß man ja nie so genau, was hinter verschlossenen Türen passiert. Aber ich glaube, mit Ausnahme der Schuldentilgung wird da nicht allzu viel mehr Geld geflossen sein.
Unser Investigativteam ist auf jeden Fall dran. Vielleicht haben wir dann in der nächsten Folge mehr Infos für euch.
Es gibt aber auch weitere positive Nachrichten.
Sehr positive.
Sehr positive Nachrichten. Ich weiß nicht, du bist ja ein bisschen näher an dem Thema dran als ich. Willst du sie einmal verkünden?
Ja, also ich darf verkünden, nach nun 19 Jahren, nach 2005 in Paris, gewinnt die 7. Nationalmannschaft von Frankreich endlich wieder den ersten Platz bei der World Series. Diesmal in Las Vegas, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Los Angeles, ja. Los Angeles, mindestens genauso toll, kann man bestimmt auch gut irgendwie ausgehen, was ich so gesehen habe. Ja, Riesenerfolg, ich glaube, man hat es überall gesehen, auf Twitter, Instagram, alles voll damit gewesen. Für dich der Effekt Dupont?
Ich meine, ich würde gerne Nein sagen, aber er hat zwei Turniere die Saison mitgemacht und sie haben in diesen Turnieren Bronze und Gold geholt. Nicht, dass sie in den Spielen und Saisons davor zwangsläufig schlecht waren, überhaupt nicht. Sie waren schon eins der besseren Teams. Aber sie haben hier und da mal das ein oder andere Finale gespielt, aber sie haben halt nie was gewonnen. Und ich glaube, dass es dann schon ein Unterschied ist, ob du eine Mannschaft hast, die nie was gewinnt und dann eben nochmal jemanden reinbringst, der diese großen Spiele kennt, der den Druck kennt, der aber auch diese Erfolgserlebnisse hatte. Das ist ja auch so ein bisschen das, worüber man bei Italien im 15. immer so redet, wenn man sagt, jetzt kommen so langsam Spieler rein, die wissen, was es heißt zu gewinnen. Und ich glaube, das ist dahingehend vielleicht so ein bisschen der Dupont-Effekt, dass dort Siegererfahrung reinkommt.
Auf jeden Fall geh ich mit. Und ich würde mir auch persönlich einfach super wünschen, auch für Dupont, dass er jetzt endlich auch mal auf der ganz, ganz großen Bühne gewinnt. Also dann im Hinblick auf Olympia, weil ja nach dieser enttäuschenden Weltmeisterschaft kann man ja nicht anders sagen, es ist, denke ich, immerhin etwas, ein kleiner Trost, wenn man zumindest diese olympische Medaille dann hat. Und ich glaube, im eigenen Land, dann ist dann auch das Timing jetzt nicht ganz schlecht, dass man vielleicht jetzt am Peak ist und diesen Peak dann auch über Olympia mitnehmen kann, als wenn man vor 2 oder 3 Jahren gepeakt hätte und dann die Sieger eingefahren hätte. Und wenn man jetzt so richtig in Form kommt, dann ist es, denke ich, das perfekte Timing, um sich für Olympia aufzustellen und vielleicht den Favoriten aus Fiji, Australien und Neuseeland einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Ja, ich hab heute übrigens ein Fiji-Trikot an. Fiji-Siebener-Trikot sogar.
Liegt daran, weil Marc auch so ein ambitionierter Siebener-Spieler ist.
Ne, also ich meine,
The Flying German.
Erfolg. Die Berliner Mauer. Ich war tatsächlich, nicht als Spieler, aber als Trainer war ich durchaus erfolgreich in Siebener. Das muss man in Fairness sagen. Wir haben die glorreichen Imperators haben das ein oder andere Turnier gewonnen. Also das muss man schon in Fairness sagen.
Niveau ähnlich der World Series.
Und das Schöne ist ja, als Trainer muss man nicht selber spielen. Das ist ja dann immer...
Apropos, das ist der große Vorteil. Wie heißt das Turnier, was es beim RK03 gibt? Gibt es doch auch so ein 7er-Turnier.
Sind das nicht einfach die Berlin Sevens?
Da gibt es auf jeden Fall so wirklich die Berlin Sevens, da gibt es nochmal so die Berlin Sevens, aber so partymäßig. Kann das sein?
Ich habe keine Ahnung, das ist ein anderer Verein. Und ich muss ganz offen sagen, beim 7er war ich jetzt nicht so hinterher, auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Weil wir hatten nämlich immer, glaube ich, zwei Teams gemeldet. Ein richtiges Team und dann ein Team, wo man nur rein durfte, wenn man über 100 Kilo gewogen hat. Und das war immer sehr lustig.
Es gibt in Argentinien so ein Turnier, wo du 9 gegen 9 spielst, 8 Stürmer, alle über 100 Kilo und ein Gedrängehalb. Und jedes Spiel startet auch mit dem Gedränge und von da aus geht es dann weiter. Fand ich eigentlich immer sehr spannend, aber es klingt auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, es sind tatsächlich einfach, die heißen einfach Berlin Sevens. Ja.
Es sind die Berlin Sevens und vielleicht haben wir dann damals ein Spaßturnier draus gemacht.
Ich glaube, die Grenze verläuft im deutschen Rugby auch oft sehr fließend.
Weil wir haben halt auch nur Pick and Goes gespielt. Wir haben halt wirklich einfach nur Pick and Goes gemacht und dann, ja. Aber wir haben auch ein paar Spiele sogar gewonnen. Das ist ziemlich beeindruckend eigentlich.
Du, ich meine, das hatten wir damals auch. Wir hatten immer sehr viele, sehr schnelle Spieler. Gerade auf Außen. Und das war in der mitteldeutschen 7er Liga immer schon eine ganze Menge. Gut, die hat sich dann vom Niveau hat sich dann irgendwann sehr angezogen. Aber du hattest dann halt so Teams wie Gera, die dann zu einem gewissen Zeitpunkt mit 8 gefühlten 40-Jährigen angereist sind. Und die haben über das ganze Turnier insgesamt vielleicht 15 Meter mit dem Ball in der Hand gemacht, aber du hast den Ball nicht bekommen. Die haben ihre Rucks gespielt und dann haben sie am Ende 3-0 im Drop-Goal gewonnen und es hat auch super funktioniert. Ja, du musst nur wissen, wie.
Wäre vielleicht auch eine Taktik für, Olympia. Wenn wir mal Nachricht schicken hier.
Apropos Olympia, wir haben ja vorhin mal so ein bisschen gegoogelt. Nicht nur, dass der Jean Bouin keine Rolle bei Olympia spielt.
Ganz keine Rolle stimmt ja auch nicht, denn ich glaube, Jean Bouin ist das Quartier der deutschen Leichtathleten. Weil ich mich nicht mehr erinnern kann, dass ich vor 2 Jahren hatte ich die große Ehre, eine deutsche Delegation durchs Jean Bouin zu führen und denen das vorzustellen. Und wenn ich mich recht entsinne, dann haben sie das auch ausgewählt. Also die haben sich verschiedene Standorte angeguckt. Und ich glaube, wenn es auch nicht als Sportstätte da ist, sollte es, glaube ich, Hauptquartier der deutschen Athleten sein oder deutschen Leichtathleten oder so etwas in die Richtung.
Ich kann jetzt zumindest erstmal auf die Schnelle gegoogelt nichts finden, aber es würde ja zumindest sehr, sehr Sinn ergeben. Wild war, also für mich zwei Dinge, die sehr, sehr wild sind, dass die La Défense Arena von Racing ist für die Schwimmwettbewerbe eingeplant. Oder zumindest für einige Schwimmwettbewerbe und Wasserpolo.
Ich habe halt auch noch nie ein Schwimmbad sehr, drin sehr gesehen, ne? Aber gut.
Naja, gut, also ich meine, es ist ja schon so, dass diese Arena sehr, sehr vielseitig ist. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 Erstliga-Basketballspiele drin gesehen. Irgendwelche Supercross und Monster Truck Veranstaltungen, die da drin stattfinden. Also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie einfach ein großes, durchsichtiges Schwimmbad in die Hallenmitte stellen. Ja? Aber es ist schon wild. Es ist schon sehr, sehr wild. Und fast viel wilder, das 7er Turnier soll im Stade de France stattfinden. Hätte ich ja gedacht, dass es fast ein bisschen zu groß ist vielleicht.
Wobei mit der Dupont Power vielleicht, ich will nichts ausschließen, dass es ausverkauft ist. Vor allen Dingen, wenn jetzt die 7er weiter solche Ergebnisse erspielen, und auch wenn der Hype real ist, dann könnte ich mir das zumindest vorstellen, dass sie es zur Hälfte voll machen. Vielleicht sogar 3/4.
Ja, ich meine 80.000 Plätze für 7er oder für 2,5, 3 7er Tage, das ist schon eine ganze Menge. Muss man sagen. Aber ich wünsche mir natürlich, dass es voll wird, gerade in Frankreich. Das ist vielleicht die einzige Hoffnung, die Super Sevens noch für eine eigene Zukunft haben. Ein sehr erfolgreiches Olympiaturnier, von daher. Ja, dann natürlich viel Erfolg.
Wir hoffen das Beste. Und
Daumen sind
der Vollständigkeit halber, ich habe es gegoogelt, es gibt nämlich eine Pressemitteilung von Star Français und Star Jambon wird das deutsche Haus sein. Was auch immer das, also das wird, okay. Genau, das wird sozusagen der Meeting Point, also hier steht Le Point de Rendezvous für die deutsche Olympiamannschaft und paralympische Mannschaft. Und das Team Deutschland sozusagen wird dann, ja, Star Jambon zum deutschen Haus machen. Was auch immer das im Detail heißt.
Eine Person, die da natürlich ein bisschen die eigenen Finger im Spiel gehabt haben könnte, Herr Dr. Wild.
Könnte sein, ja, man munkelt das.
Könnte sein. Ich weiß nicht, ob wir an dieser Stelle schon mal die Empfehlung ausgesprochen haben, aber es gibt ja auf YouTube eine Kurzdokumentation von, ich glaube, Follow Me Reports oder so heißt das Format, wo sie ihn unter anderem deutschsprachig zu einem Rugby-Spiel von Stade Français begleitet haben. Kann man sicherlich auch einfach mal googeln, falls ihr nochmal einen deutschsprachigen Rugby-Content haben wollt. Lässt sich das sicherlich auch nochmal nachschauen. Bevor wir zu Stade Français kommen, fangen wir aber vielleicht mit Racing an, denn die haben in der Top 14 die mittlerweile 15 Niederlage in Folge eingefahren. In einem Spiel, das sie fast zu Null verloren hätten. In Bordeaux im Samstagabendspiel. Wie groß müssen die Alarmglocken läuten?
Ich glaube, die müssen gar nicht läuten, weil sich, glaube ich, vieles auch einfach erklären lässt. Wenn man, ich meine, wir haben in letzter Folge schon drüber geredet, einen Spring auf der Nummer 9 hat, wenn man auch einen Gelfikur nicht da hat, wenn man vielleicht auch den einen oder anderen Verletzten hat und am Ende des Tages Racing für mich in Top 6 gesetzt. Ich glaube auch mit Stuart Lancaster einen sehr guten Coach, eine sehr gute Mannschaft und wie gesagt, ich frage mich, warum James Hall nicht spielt. Ich habe es nirgendwo gefunden, warum das so ist. Kenne ihn auch nicht gut genug, um da persönlich nachzufragen. Wäre eigentlich eine gute Option auf der 9. Aber wie gesagt, für mich ist da alles entspannt. Wenn man dann halt einen Deporter gegen sich hat, der 80 Meter Versuch erlegt, macht natürlich die ganze Sache auch nicht einfacher. dementsprechend in Bordeaux verloren, sicherlich ärgerlich, sicherlich mehr irgendwie auch erwartet, aber spätestens dann dieses Wochenende zu Hause wird man wieder gewinnen und dann marschiert man auch wieder in Richtung Tabellenspitze. Davon gehe ich ganz stark aus.
Ja.
Ich weiß nicht, kannst du dich damit anfreunden?
Meine,
mit der Einschätzung?
Mit der Einschätzung in jedem Fall. Mit Racing tue ich mich gelegentlich noch schwer, aber kann ich mich insgesamt schon mit anfreunden. Ich finde es natürlich, also 5 Niederlagen ist natürlich schon eine Menge. Ich sehe es auch nicht dramatisch, einfach weil ich denke, sie hatten einen fantastischen Saisonstart und ein bisschen Schwund ist immer. Du kannst nicht eine ganze Saison durchziehen. Ich sehe sie auch in diesem Jahr noch nicht unbedingt als Top-Team. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die mit der neuen Vereinsstruktur, mit dem neuen Trainerstab, mit einem insgesamt doch vergleichsweise jungen Kader, ja, mit dem einen oder anderen Starspieler, aber mit einem vergleichsweise jungen Kader vielleicht noch ein Jahr braucht, um wirklich zusammenzuwachsen und wirklich reinzufinden. Vielleicht bin ich auch pessimistisch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, tendenziell ist das schon echt in Ordnung. Also, da kann man, glaube ich,
zumal sie auch mit 40 Punkten jetzt, Bordeaux ist Dritter mit 45 Punkten, also ist jetzt auch alles nicht mehr so weit weg, ne?
Ja. Wer vielleicht ein gewisses Maß an Kritik und Meckerei aushalten muss, sind die Spieler vom Castres Olympique. 5:33 haben sie das Lokalderby in Toulouse verloren. Schon eine ziemliche Klatsche in einem Derby und einem Spiel, das Castres durchaus in der Vergangenheit das ein oder andere Mal in diesem Stadion gewonnen hat. Das wird sicherlich wie... Ich bin ein kleines bisschen sprachlos.
Echt? Hat sich das so gewundert?
Ich hatte schon gedacht, dass eine Mannschaft wie Castres, die dafür bekannt sind, und ich meine das jetzt im positivsten Sinne, Spieler haben, die das Potenzial dazu haben, echt widerliche Bastarde zu sein auf dem Feld. Und das meine ich sehr positiv in dem Sinne. Sie sind eine Mannschaft, die das gegnerische Spiel komplett zerstören können. in Toulouse ein so wichtiges Derby in der Höhe verlieren. Hätte schon gedacht, dass sie da destruktiver agieren können.
Ich bin irgendwie überhaupt nicht überrascht. Ich meine, ich habe es so gesehen und mir gedacht, ja, das, ja, Toulouse zu Hause, ja, das ist irgendwie das, mit dem ich wirklich gerechnet habe. Also klar, die Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch, aber dass Toulouse am Ende des Tages gewinnen wird zu Hause, nichts, was mich irgendwie jetzt ganz ehrlich geschockt hat. Also da gab es andere Ergebnisse, die haben mich mehr geschockt.
Ja, klar. Also ich hatte auch nicht damit, ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet hätte, dass Castre dieses Spiel gewinnt, aber ich meine, Juan Cruz Maia auf der 10 ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der immer brilliert hat. Gut, hat er an diesem Wochenende, aber ist nicht unbedingt immer jemand, der brilliert hat. Mit einer durchgemischten Mannschaft, ich meine, Joel Merkler zum Beispiel, ist ja auch niemand, der mega viel gespielt hat. Thibaut Flamand, der zwischenzeitlich auch in der zweiten Reihe gespielt hat, was er ja auch überhaupt nicht mag. Er kann es, aber er mag es überhaupt nicht. Josh Brennan, der in der dritten Reihe gespielt hat, der meines Wissens nach eigentlich ein Prop sein müsste.
Nee, in der zweiten Reihe. Nee? Danny Brennan ist Prop, der spielt aber bei uns. Und dann Josh Brennan.
Okay, dann habe ich ihn nur verwechselt. Entschuldigung.
Danny Brennan ist genau ist der so einen tollen französischen Akzent hat, weil er Englisch spricht. Ja. Die Leute, die das Video kennen, wissen ganz genau Bescheid.
Dann habe ich ihn verwechselt. Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte trotzdem nicht damit gerechnet, dass du das Spiel in der Höhe gewinnst. Also das Ergebnis, dass sie das gewinnen, ja, sicherlich. Aber in der Höhe fand ich kritisch.
Für dich die Überraschung des Spieltags?
Nein. Ja, okay. Also in der Top 14 vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auf den gesamten Spieltag definitiv nicht. Aber ja, schon. Also ein Derby sollte niemals so einseitig sein, ja, finde ich persönlich. Ja. Aber da bin ich vielleicht auch zu sehr Fan und nicht genug Experte.
Ich meine, wenn wir schon einseitig sind, können wir sofort weitermachen mit Bayonne, die Lyon mit 39-10 schlagen. Wie gesagt, ich glaube, das Ergebnis sagt ja eigentlich alles aus. Ich weiß nicht, Marc, hast du noch dem was hinzuzufügen? Sonst würde ich mit einem Spiel weitermachen, was nicht was vielleicht mehr nach deinem Geschmack war. Vielleicht etwas
näher. Ja, machen etwas mehr mit dem falschen Ergebnis, aber machen wir gerne weiter. Na gut,
dann Oyonnax verliert zu Hause 35-39 gegen Montpellier. Damit Montpellier einen ganz großen Schritt weiter in Richtung Klassenerhalt gegangen. 33 Punkte auf dem 12. Platz. Und rein rechnerisch ist auf jeden Fall noch eine Top-6-Qualifikation drin.
Du denkst aber ganz schwarz. Ja, also ich meine, dass sie nicht langfristig auf den Relegations- und Abstiegsplätzen bleiben, das war absehbar. Und dass Oyonnax irgendwann einbricht, freut mich aus Podcast-Sicht, weil ich glaube, ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich mich auch an dieser Stelle so in die Brennnesseln gesetzt hätte, dass wenn Oyonnax im Tabellenmittelfeld landet, nachdem ich sie als ganz klaren Absteiger vorhergesagt hatte. Ansonsten natürlich sehr, sehr schade, dass sie das Tempo, das sie vorgelegt haben, nicht durchziehen konnten. Aber ja, am Ende des Tages nicht unbedingt eine riesige Überraschung, dass Montpellier den Kader und die Tiefe haben, um da durchzuziehen. Vielleicht an dieser Stelle nochmal herausstellen, dass Lenny Nucci das erste Mal Kapitän ist mit 20 Jahren, Hattrick gelegt, ein Dreierpack. Auch keine kleine Sache, vor allem in dem Alter. Auch jemand, der vielleicht auch in diesem Jahr schon durchaus es verdient hätte, in das Six Nations Trainingslager oder zumindest im Sommer die Reise mitzumachen. Aber das bleibt sicherlich abzuwarten. Natürlich damit auch Lyon ein bisschen weiter in Gefahr nach der hohen Niederlage, punktgleich mit Montpellier. Beide Vereine nur 2 Punkte vor Perpignan, die auswärts mal wieder nicht performen konnten. 44-22 in Toulon verloren übrigens. Aber ja, in der Montpellier macht es für Lyon nochmal sehr gefährlich.
Ja, auf jeden Fall. Etwas, ja, weniger gefährlich war es der Francais gegen Pau. Ist ja nicht die beste Überleitung, aber immerhin kommen wir so zum nächsten Spiel. Also, ja, Paris, der Hauptstadtclub, gewinnt mit 25-12 gegen Pau. Das Spiel eigentlich enger, als das Ergebnis vermuten lässt. Legt dann in der letzten, ja, praktisch eigentlich war das Spiel schon vorbei. Wird dann noch ein Versuch gelegt von Stade Francais. Ja, auf jeden Fall etwas komischer Versuch, sieht man so auch nicht alle Tage. Macht dann das Ergebnis ein bisschen größer, als es sein sollte. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht das schon verdient. Ist es schon in Ordnung, geht klar. Und ja, haben sich die Männer in Rosa bei strömendem Regen einen verdienten Sieg erarbeitet. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Marc.
Also, ich meine, sportlich hast du das, glaube ich, kann man da wenig hinzufügen. Was ich spannend fand, waren die fast vollen Tribünen. Eine Sache, die man bei Stade Francais nicht zwangsläufig mega regelmäßig sieht. Man hat schon das Gefühl, da kommt wieder nach einigen sehr verkorksten Jahren wieder Aufbruchstimmung so ein bisschen rein. Und das ist ganz schön. Stade Francais, ich meine, ich habe es mit den Pariser Vereinen nicht unbedingt so. Ich bin mit Dorfrugby im Süden aufgewachsen. Da wurde einem eine gewisse Skepsis gegenüber den Hauptstadtverein eingetrichtert, oder zumindest im Rugby, im Fußball, andere Geschichte, ne? Aber im Rugby war das ja dann immer so diese modernen Vereine hier, Paris und Racing und so, das ist nicht der echte Rugby, aber es sind nun mal die ultimativen Traditionsvereine im französischen Rugby.
Was man auch nicht vergessen darf bei Stade Francais, ich weiß, du warst gerade weg, ich habe gerade nicht gehört, was du genau gesagt hast, Marc, aber die Arbeit, die Dr. Wildler gemacht hat, ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. Egal, was man von ihm halten mag und von der Geschichte hier im deutschen Rugby. Aber die Art und Weise, wie er oder die Leute, die er angestellt hat, es hinbekommen haben, dieses Stadion voll zu bekommen, wie sie es hinbekommen haben, junge Leute ins Stadion zu holen, also einfach Kooperation mit Universitäten. Ich habe ja damals an der INSEC studiert und da gab es halt für Studenten, gab es vergünstigte Tickets. Es gibt eine Partytribüne, es gibt einen riesigen Food Court, wo man wirklich richtig gut essen kann. Es gibt, sage ich mal, DJs und sowas vor, also im Stadion, sage ich mal, schon eine Stunde vorher, zwei Stunden vor Spielbeginn. Dann gibt es nach Spielbeginn noch weitere Party. Das heißt, du gehst zum Spiel und kannst dann noch bis 2 Uhr nachts da weiter feiern im Stadion. Und ich glaube, viele Rugby-Vereine auch, wenn wir schon Dorf-Rugby, habe ich nur verstanden, da warst du leider weg bei mir. Du hast es angesprochen, im Dorf-Rugby sind vielleicht oftmals auch etwas ältere Leute, die ins Stadion gehen und man verliert so ein bisschen die Jugend, die sich möglicherweise mehr für Fußball interessiert. Und ich glaube, sie haben in Paris einfach gute Wege gefunden, wirklich jugendliche Leute gezielt anzusprechen und dieses Stadion voll zu bekommen mit wirklich jungen Leuten, die einfach Rugby mit irgendwie so einer gewissen Party verbinden. Und ich verfolge es ein bisschen auf Social Media, eine immer tolle Aktion. Sie hatten auch mal irgendwie Friseure im Stadion. Also ich glaube, die machen schon eine sehr gute Arbeit in Paris da.
Also das ist definitiv eine Sache. Fände ich sehr spannend, darüber nochmal eine etwas längere Sonderfolge zu machen. Dieses ganze Thema im Französischen angelehnt an das an einen vermeintlich englischen Begriff, nennt man das Ganze ja Fan Experience. Und da gibt es einige Vereine, die echt spannende Dinge machen. Stade Francais haben sich das Ganze ja auch so ein bisschen von Racing abgeguckt, die da ein bisschen früher mit dran waren. Bordeaux machen was sehr Ähnliches mit der großen Bodega und der Kooperation mit einem Club im Stadtzentrum, die sie haben. Es gibt auch noch andere Vereine, Provence Rugby zum Beispiel, haben das sehr spannend. Da kannst du sehr lange nach dem Spiel Pétanque spielen, beziehungsweise Boule.
Das ist wirklich sehr, 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 sehr gute Idee. Spielst du Pétanque, wenn ich fragen darf?
Ja.
Und bist du eher, ich weiß nicht, wie man es jetzt im Deutschen sagen, bist du der Schießer oder bist du der Platzierer?
Ich versuche, der Platzierer zu sein, aber meistens ist es dann wie in meiner Rugby-Karriere, dass ich dann doch eher ein wenig zu direkt bin. Sagen wir es mal so rum, ein wenig kraftvoller, als es immer gemeint ist. Aber es ist ja in vielen Bereichen wirklich dieses, du versuchst die Leute so lange wie möglich im Stadion zu halten, so früh wie möglich sie reinzuholen und dass sie so lange wie möglich nach Abpfiff drin bleiben, dass du eben wirklich damit sich das mit den Getränken und allem drum und dran wirklich rentiert und du den Fans auch wirklich einen Grund bietest, ins Stadion zu kommen. Weil der Punkt ist, im Rugby noch viel mehr als in anderen Sportarten, du siehst von nirgendwo so gut das Spiel wie von deiner eigenen Couch.
Ja, auf jeden Fall. Und was man aber nicht vergessen darf, dass, sag ich mal, junge Menschen, die am Samstagabend ins Stadion gehen, die haben eh vor, möglicherweise essen zu gehen und dann ins Stadion zu gehen und dann noch in den Club zu gehen. Es ist doch eigentlich ein No-Brainer. Es ist eigentlich einfach schon zu einfach, um wahr zu sein, dass man sagt, okay, dann holen wir das Restaurant ins Stadion und dann holen wir auch den Nachtclub ins Stadion. Und ich kann das nur aus eigener Erfahrung beschreiben, als ich dann gegen Paris gespielt habe, ich aber in Paris übernachtet habe, einfach weil ich natürlich auch noch Freunde habe, bin ich nach dem Spiel auch etwas länger im Stadion geblieben, weil es dir einfach anbietet. Du bist eh da und aus dem 16., das ist jetzt eher nicht so die Partyhochburg von Paris, muss man auch ganz ehrlich sagen, da bleibt man einfach da. Und ich finde, also muss man wirklich sagen, das machen sie einfach sehr gut.
Wenn ihr Bock habt, mehr über dieses Thema zu hören, weil ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge, über das man noch mehr im Detail reden könnte. Viele Vereine haben da sehr spannende Konzepte. Wenn ihr Bock habt, darüber mehr zu hören, schreibt uns gerne unter info@bleublancrugby.de oder auf Instagram, falls es denn wieder funktioniert, war ja heute eine ganze Weile offline. Schreibt uns da gerne, weil ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge spannende Dinge, über die man reden könnte. Aber sei es drum. Toulon, Perpignan hatten wir schon mal angerissen. Eindeutiges Ergebnis, aber nicht das eindeutigste Ergebnis vom Wochenende. Das kam im nominellen Topspiel vom Sonntagabend. La Rochelle gegen Clermont. Clermont, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schon mal im De Flandre gewonnen haben. Oder zumindest seit La Rochelle das letzte Mal aufgestiegen ist. 42-3 ist es ausgegangen. Hausnummer. Ziemliche Hausnummer. Und also ich sag mal, sie haben so viele Punkte gemacht, dass ich allein nach der Zusammenfassung Ohrwurm von Santiano hab. Iseo, Iseo, le drapeau. Ist übel. Übel. Aber es funktioniert, diese neue Hymne zu etablieren. Aber überrascht dich das, dieses eindeutige Ergebnis?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man vielleicht auch sagen muss, wurde viel rotiert auf Seiten von Clermont. Viele Leute geschont, Rob Simmons nicht dabei, Lavanini nicht gespielt. Aber klar, das Ergebnis ist eindeutig und auch die Wortwahl, glaube ich, von Trainer und Staff war auch eindeutig. Wenn man so hoch verliert, dann kann man auch nichts schönreden. Dann muss man einfach versuchen, das besser zu machen. Bleibt immer nichts anderes übrig.
Ja.
Also.
Ja, zumal man ja vielleicht auch in aller Ferne sagen muss, dass auch bei La Rochelle einige Schlüsselspieler gefehlt haben, wie Antonio, wie Will Skelton zum Beispiel. Da hat ja auch. Ja. Es ist auch nicht so, als wäre La Rochelle wirklich als Top-Team angetreten und. Oder in Top-Besetzung angetreten und vor allem vielleicht auch nicht als Top-Team angetreten. Die kleine Krise, die La Rochelle vielleicht hatte in den letzten Wochen oder in dieser Saison generell, die ich nach wie vor nicht als Krise sehen würde, aber wichtiger Statement-Sieg erstmal.
Ich weiß nicht, wenn wir bei Krise sind, dann haben wir ja Toulon übersprochen, aber willst du da noch mal ein bisschen auf Toulon eingehen? Oder ist das dir wirklich so blöd, dass du das gar nicht, erwähnt hast? Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Also es ist, es gab das ein oder andere Spruchband in der Fankurve von Toulon, die da sehr, sehr kritisch gegenüber dem Präsidium waren. Sehr unkritisch gegenüber Franck Azima, den sie sehr herzlich zurück willkommen geheißen haben. Aber die Fans sind sehr, sehr unzufrieden. Vor allem so die Fanclubs generell. Sind sehr, sehr unzufrieden. Und ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad, weil du sagst, als Verein weißt, oder als Fan weißt du aktuell nicht, was du von dem Verein zu erwarten hast. Sportliche Erfolge hin oder her. Und die sportlichen Erfolge sind so lala. Challenge Cup haben sie gewonnen letztes Jahr, schön und gut. Ne? Ist irgendwas, aber es ist halt nur der Challenge Cup. Ich weiß, böse, ketzerische Dinge zu sagen, aber und sportlich sind sie auf dem 5. Platz, was auch nicht so schlecht ist.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Krass, dass du das nicht mitbekommen hast, Marc. Wenn ich jetzt, Pierre Migoni hat ja, von dem ist ach ja so, die SMS den, und ja, mit dem Rauchen, da habe ich gedacht, das ist eigentlich wie gemacht für dich, so eine Geschichte.
Ach so, den.
Dass jetzt der Raucherraum geschlossen wird.
Wird er geschlossen?
Naja, also.
Ich habe nur mitgekriegt, dass sie ihn putzen sollen.
Nee, ich habe, fangen wir mal von vorne an. 12 Spiele Top-Gators, danach alle Spieler in Urlaub gegangen und die Spieler von Pierre Migoni bekommen eine SMS, die im Nachhinein von einem Journalisten von L'Equipe geleakt worden ist, wo mehr oder weniger drinsteht, schönen Urlaub, kommt am Montag wieder, Fettmessung und Gewicht wird genommen und nebenbei macht euren Raucherraum sauber, der wird geschlossen, denn sowas brauchen wir für diese Institution nicht mehr. Wenn ihr damit Probleme habt, könnt ihr mich anrufen oder den Club wechseln. Und diese SMS wurde eben geleakt. Ich finde das sehr lustig. Den ersten Punkt natürlich Raucherraum, das haben wir im Brief nicht. Das ist in Toulon wahrscheinlich etwas veraltet, wenn man das so sagen will. Und dass er abgeschafft wird, vielleicht auch nicht das Dümmste aus sportlicher Sicht. Was aber auch noch lustig war, dass im Nachhinein sozusagen der Journalist, der L'Equipe angegangen wurde, der eben diese SMS veröffentlicht hat, auch in der Wortwahl, die gar nicht so lustig ist, aber musste so ein bisschen schmunzeln, weil es so, es war so ein bisschen eine surreale Situation in dieser Pressekonferenz. Ich weiß nicht, also hast du es gesehen, Marc, oder gar nicht irgendwie?
Ja, ich war nur an einer anderen Stelle von der Geschichte. Es muss man auch in Fairness sagen, er war nicht der Einzige, der sich in der Pressekonferenz hinterher daneben benommen hat. Yannick Brü bei Bordeaux, der sich in der Pressekonferenz auch sehr abschätzig gegenüber dem Schiedsrichter geäußert hat, was auch eigentlich nicht mehr geht. Aber ist, also einem Journalisten vorzuwerfen, er hätte keine Eier, weil er die Quelle oder weil er seine Quelle nicht preisgibt, was ein Kernthema journalistischer Sorgfaltspflicht ist, Quellenschutz. Also ist schon, es grenzt an, es wäre lachhaft, wenn es nicht so, ja, gefährlich wäre, so ein bisschen.
Ich glaube, es zeigt einfach, welche Emotionen dabei im Spiel sind. Weil er hat im Endeffekt ja auch recht, also ich glaube, was in der Kabine passiert, das soll auch in der Kabine bleiben. Ne? Also irgendwie hat er so ein bisschen recht, aber die Wortwahl ist natürlich auch, also ist natürlich,
geht ja, natürlich aber, irgendwie auch also nicht so wirklich. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich, im sportlichen Bereich kann man in vielen journalistischen Themen viel diskutieren. Man könnte auch darüber diskutieren, ob das ein oder andere Thema, das man hier in der Vergangenheit aufgemacht hat, wirklich in diesem Podcast hätte vorkommen sollen. Also vor allem, bevor du hier eingestiegen bist, habe ich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle immer mal Themen gehabt, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, naja, war das
hätte eine Rüge vom Presserat gegeben.
Ja, also wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich, wo du denkst, also rein aus sportlicher Sicht oder journalistischer Sicht hätte man das Thema vielleicht nicht aufmachen müssen. Aber weißt du, dass du einen professionellen Erstligaverein hast, der sportliche Ambitionen hat und gerade in der Krise ist und eine deiner Lösungsansätze ist, das Rauchen zu verbieten, was inhaltlich ja vollkommen korrekt ist, finde ich, hat einen gewissen Nachrichtenwert.
Ja, okay.
Ich finde, das ist für mich nicht auf einem Niveau von, ich weiß nicht, mir fällt ja jetzt diese eine Stelle aus Moneyball ein, hat eine hässliche Freundin und das zeigt schlechtes Selbstbewusstsein. Ne? Das ist ja nicht, die Brüder von Gael Ficou machen Party im Clubraum oder was auch immer. Das ist ja kein Getratsch in dem Sinne.
Ja.
Ist für mich ja schon so, dass du sagst, es ist hier eine handfeste, also ich meine, es ist schon eine ziemlich große Nachricht, dass du einen professionellen Erstligaverein mit Titelambitionen hast, in dem es anscheinend immer noch Spieler gibt, die sich wohl damit fühlen, auf dem Vereinsgelände zu rauchen.
Mein Problem ist eher weniger mit dem L'Equipe-Journalisten. Ich als Journalist hätte wahrscheinlich sofort auch einen Artikel gemacht. Das ist ja super. Da freut sich ja der Redakteur. Ja. Der ist ja auf jeden Fall Auflage vorprogrammiert. Was ich eher kritischer finde, ist, dass ein Spieler das ja durchgestochen hat. Das verstehe ich halt gar nicht. Also, dass sozusagen ein Spieler das so schlimm fand anscheinend, dass er jetzt nicht mehr rauchen kann auf dem Clubgelände, dass er das dann erstmal an die Presse weitergegeben hat, so mäßig. Weil ich meine, so eine SMS, also, wie kommt die raus?
Du, es gibt viele Mittel und Wege. Aber ja, hast du natürlich bis zu einem gewissen Grad recht. Wobei es vielleicht auch auf der anderen Seite sein kann, dass es Spieler gibt, die gesagt haben, Gott, wie albern, dass das jetzt erst passiert. Aber ich meine, der Slogan von Toulon ist ici tout est différent. Hier ist alles anders. Also ich muss ganz offen sagen, ich habe mich mit Pierre Mignoni in dieser Pressekonferenz echt schwer getan, weil ich finde, die in dem Fall ja wirklich absolut korrekte Arbeit des Journalisten so zu diffamieren und ihn so anzugehen und so Grundprinzipien der freien Presse anzugehen, das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es geht einfach nicht. Ich verstehe aber auch, dass du sagst, also es gibt, es scheint durchaus den einen oder anderen unzufriedenen Spieler in der Kabine zu geben, der sowas durchsticht, und das ist dann natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, aber
hat man so ein bisschen härter Vibes bekommen, dass irgendwie alles an die Presse durchgestochen wird. Ne? Also,
Ja. Bild hat zuerst
berichtet.
Gott. Naja. Sehr, sehr schwierig. Ja, Toulon in vielerlei Hinsicht sehr viele unzufriedene Menschen, trotz eines sportlich vollkommen akzeptablen fünften Platz. Vielleicht belassen wir es dabei.
Machen wir also weiter mit, kommen wir zu Pro de Deux, kommen wir zu Brief, Béziers, das Donnerstagabendspiel. Leider nicht so rausgegangen, wie wir es uns gewünscht hätten. Ne? Verloren. Ja. 34 zu 15. Ich glaube, am Ende des Spiels Thomas Larangera gute Worte gefunden. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich steche ja nichts durch aus der Kabine, dementsprechend machen wir weiter mit Aurillac, oder?
Meinst du, mit dem Raucherraum wäre es besser gelaufen? Ich weiß es nicht.
Für die Einführung eines Raucherraums.
Aurillac, auch ein Verein, bei dem ich einen Raucherraum ehrlich gesagt nicht überraschen würde. 16 zu 12 gegen Nevers gewonnen.
Ausrufezeichen.
Knappes, enges Spiel. Ja, vor allem starker Sturm, muss man sagen. Also es war echt solide. Darüber haben sie das Spiel am Ende auch gewonnen. Aber das war schon eine Hausnummer. Also das muss man sagen. Es war in vielerlei Hinsicht sicherlich das, was man von Aurillac erwartet. Kein schönes Spiel, aber ein grundsolides, diszipliniertes Spiel über den Sturm. Also für mich so ein klassischer Aurillac-Sieg. Aber nichtsdestotrotz, wenn man bedenkt, wie viel Geld der Verein in den letzten Jahren einsparen musste und in den letzten beiden Jahren vor allem, ist das schon echt beeindruckend, was sie diese Saison schon wieder abreißen.
Beeindruckend auch Grenoble, die hochgewinnen, 43 zu 16 gegen Rouen zu Hause. Damit Rouen immer tiefer im Abstiegskampf, ist nur noch mit 29 Punkten weit abgeschlagen auf dem 16. Platz. Wir haben es ja anfangs der Folge angesprochen. 10 Punkte hinter Biarritz, 10 Punkte hinter Sorgues-Angoulême und ganze 11 Punkte hinter Montauban. 8 Spiele, da sind noch 4 Punkte zu holen. Aber so langsam tickt die Uhr und die Konkurrenz schläft ja auch nicht.
Ja. Also das ist, glaube ich, so dieser große Punkt. Wenn Biarritz nicht gewonnen hätte, spielen sie jetzt gegen Biarritz? Oder haben sie schon gegen Biarritz gespielt? Bin mir gerade nicht sicher. Aber es wird eng und es negiert irgendwie diese schönen Heimsiege, die sie in den letzten Spielen geholt haben, so ein bisschen. Es reicht, sie haben lange nicht zu Hause gewonnen, aber auch selbst wenn sie das getan hätten, es reicht in der heutigen Pro de Deux nicht mehr, nur deine Heimspiele zu gewinnen. Du musst auch auswärts was reißen. Und das schafft Rouen nach wie vor überhaupt nicht. Und der Abstieg in die dritte Liga wird damit fast gesundheitlich zwangsläufig irgendwo. Provence mit einer, vielleicht nicht hundertprozentig überzeugenden Leistung gegen Colomiers, aber nichtsdestotrotz überzeugend einen Sieg geholt. Joris Nostadt sein Comeback gegeben auf der 1, hat bis zur 48. Minute gespielt. Solide insgesamt.
Hat gewirkt. Der Sieg ist da.
Ja, Kolumbien sind auch keine. Kolumbien ist ja so eins dieser paradoxen Teams, die auswärts fast besser als zu Hause sind. Und daher für mich kein kleiner Sieg. Kolumbien auch Sechster, das muss man ja auch im Fairness sagen. Ja, 14 Punkte hinter Provence Rugby, aber nichtsdestotrotz im erweiterten Top-Team-Kreis, sagen wir es vielleicht mal so rum. Das kann man über Swaziland natürlich nicht sagen. 7-52 in Mont-de-Marsan verloren. Auch, Hausnummer.
Da ist, glaube ich, alles gesagt im Ergebnis.
Ja. Montauban-Agen.
Bisschen spannender, ja, bisschen spannender auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Feuer im Spiel.
Sapiac mit fast 6000 Zuschauern, Hexenkessel. Und in einer, ja, sagen wir mal, vielleicht ganz netten Wendung des Schicksals waren es diesmal die Agenais, die Gäste, die in der letzten Minute mit einer Erhöhung noch den 27-26 Sieg geholt haben. Wir erinnern uns, im Hinspiel hat Jérôme Bosviel nach der Sirene das Spiel noch mit einem Drop-Goal entschieden. Entsprechend also ein, ja, vielleicht ein kleiner karmatechnischer Austausch. Aber ja, trotzdem, meine, von Montauban.
Nimmst einen Punkt mit auf jeden Fall. Immer ein etwas.
Ja.
Du hältst einen Punkt.
Aber du hast, du hast das Spiel auf den letzten Drücker verloren. Du bist sowieso schon in der Krise. Vor dem Derby war es vielleicht noch eine andere Sache, aber so ein Derby zu Hause zu verlieren. Ja, vor 6000 Leuten.
Wollen wir auch natürlich fairerweise sagen, muss, also, das ist auch keine Gauklertruppe. Die wissen ja auch schon, wie man mit dem ovalen Leder umgeht.
Fand es ein kleines bisschen pervers nach dem Spiel, als sie gesagt haben. Also sind, ne, punktgleich mit euch in Brief, punktgleich mit Colomiers, sind auf dem 8. Platz. Der 6. Platz ist, ne, geteilt quasi. Sie sind mehr oder weniger in den Playoff-Plätzen. Sagen nach dem Spiel, naja, heißt das, dass wir nochmal oben angreifen können? Ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall haben wir den Klassenerhalt sicher. Ja.
Kleine Brötchen backen.
12 Punkte Vorsprung auf dem. Er hat 12 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz.
Ja, wie gesagt, bei 8 Spielen, da sind noch einiges an Punkten zu holen.
Ja. Ich meine, es ist. Montauban ist ja durchaus ein Team, die als Beispiel dafür dienen können, wie schnell es gehen kann. Wir erinnern uns, vor Weihnachten waren sie noch in den Top 6. Oder bis Weihnachten waren sie in den Top 6 und jetzt sind sie wieder ganz, ganz tief im Abstiegskampf. Oder nicht Abstiegskampf vielmehr. Kann schon schnell gehen.
Ich meine, 8x5, das sind 40 Punkte. Dementsprechend kann jeder die beide auch aufmachen und sich ausrechnen, wo man noch liegen könnte, obwohl natürlich irgendwie jetzt achtmal so einen Bonussieg eher unwahrscheinlich ist, aber gut.
Rouen wäre damit Tabellenführer statt jetzt.
Ja. Okay, unpopular take, Rouen steigt dieses Jahr auf.
Ich fände es, also ich meine, es wird ja wirklich eng in Rouen nächstes Jahr, muss man ja schon in Ferne sagen, wenn sich dann 3 oder 4 Top-Teams dieses Stadion teilen. Ist ja jetzt schon eng und dann kommt ja vielleicht noch was dazu. Ich bin schon echt gespannt, wie es da weitergeht. Aber das ist steht vielleicht. Das Problem löst sich ja vielleicht von alleine.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Machen wir weiter mit deutschen Nationalspielern. Valence gegen Dax, 30-7. Gewinnen die Heimherren. Oltmann dabei 80 Minuten auf dem Feld, legt jetzt sogar einen Versuch und bekommt wieder einen Stern in der Midol. Tim Menzel leider nicht dabei. Ja, freut uns natürlich. Grüße an dich. Und Valence macht da weiter, wo sie irgendwie die ganze Saison schon waren. Für mich ein Team, was, denke ich, den Klassenerhalt haben wird. Die als Aufsteiger sich super gut präsentieren, weiterhin gut präsentieren und einfach eine absolute Berechtigung haben, in dieser Liga zu spielen und auch hier weiterzuspielen.
Ja, wo man natürlich trotzdem gerne sagen muss, im Aufsteigerduell 6 Punkte hinter Dax, nach wie vor, die sich als Aufsteiger sogar noch besser tun, haben nochmal betont und das fand ich ein kleines bisschen, da sind die Alarmglocken ein kleines bisschen losgegangen aufgrund der letzten Wochen, wie gut es finanziell bei dem Verein aktuell aussieht. Jetzt eher gedacht, wenn es tatsächlich gut aussieht, dann fängt man das, macht man das fast gar nicht erst auf, aber.
Ja, ist irgendwie nicht so logisch. Es gibt ja jedem Agenten eigentlich noch mehr Argumente zu sagen, so, jetzt macht eure Geldbeutel auf, läuft doch so dicke hier bei euch.
Ja.
Aber gut.
wissen die selbst am besten. Ja, auch da muss man ja sagen, das neue Partyzelt, der neue VIP-Bereich jetzt auch nach dem Spiel als Partyzelt benutzt, hat man sich auch von der einen oder anderen Stelle ein bisschen was abgeschrieben. Nabonne übrigens auch, also das jetzt mit der Einweihung des neuen VIP-Bereiches.
Selbst Albi, die haben ja sogar zwei Partyzelte gehabt. Das war, kommen wir vielleicht nachher, aber das war eine gute Idee. Das einzige Problem war, dass im Partyzelt so ein Typ gespielt hat, der bei The Voice of France mal irgendwie aufgetreten ist, der mal irgendwie keine Ahnung, den 17. Platz belegt hat und sich da als Alleinunterhalter versucht hat. Alter, das hat irgendwie, das ganze Konzept funktioniert eben nur mit guter Musik. Und das war also wirklich, das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also das war ein ganz, ganz komisches Ding.
Gott. Bin ich in jedem Fall sehr gespannt. Albi hat schon sehr großes Potenzial eigentlich für gute Party, muss man ja sagen. Gefühlt die Hälfte der Einwohner sind Studierende. Das kann schon echt abgehen, wenn sie denn in Albi bleiben und nicht alle nach Toulouse fahren zum Feiern.
Und wenn man zum Feiern keinen 17. Platzierten von Voice of France aufstellt, der da irgendwie mit seiner Gitarre irgendwie sich da versinkt von morgens abends, das ist ja wirklich nicht zu fassen.
Gott.
Party später mehr.
Kleine
ein Spiel gibt es nämlich noch aus der Prodel.
Ja, Erik Marx war ja Posterboy von Van für das Spiel in Biarritz. Auf allen Bildern vor dem Spiel groß abgebildet. Hat auch 55 Minuten gespielt. Hesenbeck war nicht im Kader. 12-10 am Ende das Ergebnis nach einem spektakulären 3-0 Halbzeitstand oder 0-3 Halbzeitstand vielmehr. Ja, sehr verregnet, sehr umkämpft. In vielerlei Hinsicht nach dem Spiel sind zwischen Jean-Baptiste Aldiger und seinem Anhang und den Fans die Fäuste geflogen. Drei Fans wurden vom Offiziellen des Vereins ins Gesicht geschlagen, was auch ein sehr wilder Vorgang ist, auch wenn die Fans an der Stelle ihrer Wut vielleicht auch nicht ganz sauber Luft gemacht haben. Aber ja, sieht man auch nicht allzu häufig, dass Vereinsoffizielle ihre Fans verprügeln. Aber gut. Tja.
Das französische Rugby hält zwar einige Überraschungen offen. Und damit kommen wir zu National. Und mit dem Blick auf die Zeit, sparen wir uns Albi Carcassonne vielleicht zum Ende auf. Vienne verliert über Unüberraschung, keine Überraschung gegen Narbonne mit 15-43. Bourgoin gewinnt zu Hause gegen Suresnes mit 31-24. Bourgoin-Bresse, enges Spiel, gewinnen zu Hause mit 2 Punkten gegen Tarbes, 21-19. Und Nizza gewinnt ebenfalls zu Hause mit 17-12 gegen Chambéry. Jetzt zu dem Spiel, wo ich anwesend sein durfte. Ich habe zwei Freunde besucht, der eine spielt für Albi, der andere für Carcassonne. Bin nach Albi gefahren, ist ja auch vom Brief eigentlich nur 2,5 Stunden so, 3 Stunden länger fährt man glaube ich nicht, bin ich nicht gefahren. Bin da hingefahren und muss ganz ehrlich sagen, Marc hat das schon angeteasert, hatte das nicht das Gefühl, ein Nationalclub zu sein. Also eine riesige Anlage, ein riesiges Stadion, 14.000 Plätze, war nicht ausverkauft, ne? Aber eine gute Stimmung. Leider, wie im Olympiastadion, hat man so eine Tartanbahn zwischen Stadion und Tribüne, was ein bisschen die Sicht verschlechtert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so dieser Unterschied zwischen einigen Prodel-Stadien und Albi, der war nicht da. Die Stimmung war gut. Das Einzige, was man kritisieren könnte, wäre die Fan-Experience, weil man musste sich so Tokens holen, um sich was zu essen zu holen. Das heißt, man musste sich erstmal anstellen, um Tokens zu kaufen und dann nochmal anstellen, um Essen zu holen. Ja. Das, wenn ich das ausgedacht habe, den würde ich gerne mal kennenlernen. Also, das ist eine absolute Katastrophe. Und der Mann da von The Voice war auch eine Katastrophe, aber ansonsten durchaus gelungen, muss man ganz ehrlich sagen. Haben zwei Zelte gehabt, nach dem Spiel dann für Partner und Spieler, wo ich dann dann auch saß und gegessen habe. Und da die Spieler von Albi bis Mitternacht da bleiben mussten, einfach so, habe ich eben nämlich auch nochmal halt diesen The Voice-Typen gesehen im anderen Zelt. Aber lange hat er mich nicht gehalten. Ich bin dann auch vor Mitternacht nach Hause gefahren, weil, also, da kam keine Partystimmung bei mir auf. Und genau, das war mein Albi-Ausflug. Und die Stadt, muss man ganz ehrlich sagen, auch unterschätzt. Wirklich sehr schön. Ganz tolle Kathedrale.
Auch sehr stimmige Stadtbild, gerade wenn man reinfährt, diese große, sehr rote Stadt, von den Steinen her, sehr, sehr schön, auch eine sehr junge Stadt im Vergleich. Wer Kultur sehen will, Geburtsort und Hauptarbeitsort von Toulouse-Lautrec, kann man also eine ganze Menge Kultur auch genießen. Es gibt eine Autorennbahn, wer sein Auto ein bisschen ausreizen möchte. Das weiß ich auch nur, weil diese Rennbahn gefühlt jede zweite Woche in den Nachrichten ist, weil die Anwohner sich beschweren.
Ich war mit einem
Was
VW
nicht
Golf da,
überraschend
dementsprechend
ist.
hat sich das erübrigt.
Aber Albi, auch wenn der Ort klein ist, also ich bin mir nicht unter 30.000, in jedem Fall vielleicht 50.000, aber das lohnt sich schon. Und meine Albi Carcassonne, nicht aus dem 15er Rugby, aber aus dem 13er Rugby, ja durchaus eine sehr intensive Rivalität, das muss man ja auch sagen, die da gelebt wird, die beiden Top-Vereine aus der ersten Rugby-Liga in Frankreich. Carcassonne ja nach wie vor amtierender Meister dort. Zweimal in Folge jetzt. Aber naja.
Um das Ergebnis noch zu sagen, Albi hat übrigens gewonnen mit 23 zu 5.
Stimmt. Hatte vergessen, dass wir das nicht gesagt haben. Aber ja, vielen Dank in jedem Fall. Ich muss ganz offen sagen, das letzte Mal, als ich in Albi war, hatten sie diese Partyzelte noch nicht. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. 2016 oder wann das gewesen ist. Albi hatte ja auch tatsächlich mal einen deutschen Nationalspieler in Sammy Füchsel, der ja dort ein Jahr gespielt hat, das Abstiegsjahr, das unter anderem auch einen Streik mit Trainerrevolte gesehen hat. Schon ein bisschen her.
Marc, ich kann dich beruhigen, du hast partytechnisch nichts verpasst, denn wie gesagt, Alleinunterhalter, das ist irgendwie nichts für mich.
Ist, glaube ich, auch generell immer ein schwieriger Kompromiss, sagen wir es mal so. Périgueux-Hyères, Spiel, das auf den 13. April verschoben wurde. Und Massy gegen Blagnac, natürlich der obligatorische 25-0-Sieg für Massy. Das nur der Vollständigkeit halber. Bleiben wir bei deutschen Nationalspielern vielleicht noch. Mathieu Dicot hätte auch gegen das Stade Metropolitain starten sollten auf der 12. Das Spiel verschoben, um auch bei den Spielverschiebungen zu bleiben. Olympique Marcoing Rugby hat 12 zu 11 gegen Niort gewonnen. Michel Himmer hat gestartet, 55 Minuten gespielt. Laut Midol, einer der Topspieler auf dem Feld. Limoges hat 17 zu 20 gegen Rennes verloren. Alban Ramet, der potenzielle deutsche Nationalspieler, hat 65 Minuten gespielt und wurde durch Kini Mourimourivalouf ersetzt. Auch ein Spieler, wo man denkt, A, kein schlechter Spieler, der einen ersetzt, und B, der lebt noch.
Und C, was macht der in Limoges?
Es ist auch eine kleine fidschianische Armada, die sich da aufgebaut haben mit Aliviriti Raka und eigentlich mit Raka, sondern nur einer Katessi unter anderem und Roni Sao natürlich. Schon ein spannender Kader, den sie da zusammengestellt haben. Hätte so in der Form auch in Biarritz stattfinden können, wenn sie sich nicht verpokert hätten. Aber gut. Ja. Kommen wir noch zu den Frauen mit dem spannenden Spiel ganz am Schluss. Bordeaux hat 8:0 gegen Montpellier gewonnen. Romagnat hat 49:12 in Bobigny gewonnen. Lille 16:5 gegen die Pink Rockets von Stade Français. Rennes hat 10:37 gegen Lyon verloren. Das auch eine mittelgroße Überraschung, wenn wir ehrlich sind. Rennes durchaus kein schlechtes Team. Auch wenn ich da nochmal nachfragen möchte, warum sie ihren Livestream gar nicht erst gestartet haben, haben auf YouTube das Spiel der Reserve gestreamt gegen Toulouse und dann den Livestream gegen Lyon zwar reingestellt, aber nie gestartet. Auch sehr wild. Hatte mich eigentlich drauf gefreut. Wäre ein sehr spannendes Spiel gewesen. Also das Ergebnis kann ich mir tatsächlich nicht erklären. Also sehr wild. Lens hat 7 zu 14 gegen Grenoble verloren und wir haben noch einen neuen Zuschauerrekord. Mal wieder. Hat lange gehalten, der letzte. Toulouse hat 17 zu 11 gegen Blagnac gewonnen, das Lokalderby. Die beiden, das Ernest Vallon ist ja fast in Blagnac, der Flughafenort von Toulouse. Es geht ja mehr oder weniger ineinander über. Und dort waren laut offiziellen Angaben 6.397 Zuschauer, ne? Knapp 300 mehr als noch die Woche zuvor bei Romagna gegen Bordeaux. Konnte sich Toulouse natürlich nicht nehmen lassen zu sagen, wir sind immer noch Hauptstadt des Rugbys und wenn jemand einen Zuschauerrekord aufstellt, dann sind wir das. Von daher sehr, sehr schön. Die Haupttribüne im NS Vallon war wirklich fast voll auf den Bildern. Sah sehr, sehr schön aus. Von daher eine sehr positive Note, auf die man diesen Podcast hier beenden kann. Lasst uns gerne wissen, ob wir noch mehr über Fan-Experience und Stadionerlebnis und Spieltagsorganisation generell reden sollen, weil das ein Thema ist, mit dem wir uns ja aus unterschiedlichen Perspektiven und auch als Fan natürlich aus der gleichen Perspektive sehr doll genähert haben, was ja irgendwie auch für uns der Kern des ganzen Themas so ein bisschen ist, als Rugby-Fans. Von daher lasst uns das gerne wissen, ob wir darüber mal nochmal eine längere Ausgabe machen sollten. Ansonsten wäre es das von meiner Seite.
Was ich vielleicht noch sagen kann, ich bin gerade dabei, den Staff von Toulon durchzuscrollen. Und sie haben tatsächlich jemanden, der Charge de la Discipline et l'adaptation à la règle. Das heißt, sie haben tatsächlich jemanden im Staff, der ja, sich darum kümmert. Das ist sehr interessant. Und mit diesen Worten sage ich bis nächste Woche. Oder?
Ja, bis nächste Woche. Ja, oder? Doch, das kriegen wir hin. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet. Und wir freuen uns. Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.